Freut mich zu spielen und zu Predigt zu haben und es war ein bisschen wild, aber ich freue mich, diese Möglichkeit zu haben. Ich laufe gern und auch gestern habe ich die Zeit gefunden, ein bisschen zu laufen und auch letzte Woche war es so. Interessant vielleicht, dass ich oft Gerhard Rupp dann begegne auf die Strecke. Er läuft auch. Und oft ist das morgens früh, wenn es noch dunkel ist. Und letzte Woche passierte es dann, dass ich plötzlich stolperte. Ich fiel nach vorne und lag auf dem Grund. Glücklicherweise konnte ich mich noch stoppen, auf den Händen abstützen und ohne Verletzungen weitergehen. Und ich fragte mich, worüber bin ich dann gefallen? Und ja, da lag ein Stein. Auf der Straße lag dieser Stein. Und ich habe nicht genau gesehen, wie er aussah, aber ich war nicht begeistert von ihm. So, es war so etwas, denke ich, aber ich weiß nicht, bin nicht sicher. Und in diesem Gottesdienst wollen wir auch um einen Stein besprechen. Und um uns als Steine. Denn die Frage ist, was für ein Stein sind wir? Sind wir ein Stein, auf dem man bauen kann oder einen, über den man stolpert? Und wir lesen dann einen Abschnitt von Matthäus 16 über Petrus und wo er von einem Moment auf anderen von Baustein zum Stolperstein geworden war. Lesen wir Matthäus 16, Vers 13 bis 18 zuerst. Ich lese. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antwortete sie. Manche für Elia. Und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Aber die Geschichte geht weiter und dann lesen wir einen zweiten Abschnitt, ab Vers 21 bis 27. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es, einem Menschen die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Doch der Menschensohn wird mit seinen Engeln in die Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. bis so weit. So, diese Bibelstelle beginnt mit einer ganz besonderen Aussage des Petrus. Und vielleicht können wir die Predigtschema dann auf den Bildschirm bekommen. Die Bibelstelle beginnt mit einer besonderen Aussage des Petrus. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und vielleicht ist es schwer für uns zu schätzen, wie erstaunlich diese Aussage eigentlich ist. Die Menschen um ihn herum sehen Jesus nur als einen guten Menschen, als einen Propheten, als jemanden, dem man Aufmerksamkeit schenken sollte. Jeder sieht, dass er Wunder tut. Aber Petrus geht viel weiter. Er sieht Gott selber in einer Menschenform. Das ist fast unfassbar. Er sieht Jesus als den Messias, den Sohn Gottes. Und das ist erstaunlich. Denn die Menschen erwarteten einen Enkel Davids als Messias. Königlich, groß, dominant. Der Hauptmann der Armee, die die Römer stützen sollte. Aber Jesus war total nicht so. Er war ein einfacher Wanderprediger. Er hatte nicht einmal ein Zuhause. Er kam aus der hintersten Region des Landes. Jemand aus den armen Vierteln. Jemand, auf den die meisten Menschen herabschauen würden. Und denke wir vielleicht an die Aussage von Philippus. Kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Aber Petrus sieht es. Er sieht, wer Jesus wirklich ist. Er sieht durch das Äußere hindurch. Aber er muss noch lernen, entsprechend zu handeln. Genau darüber wollen wir heute reden. Gemeinsam werden wir sehen, was das für uns bedeutet. Es ist einfach, die Theorie zu kennen. Aber das Wichtige ist, dass sie in die Praxis umzusetzen. Weil die Antwort, und dann fangen wir an mit Jesus als Fundament. Die Antwort Jesu auf diese Glaubensbekenntnis des Petrus ist bemerkenswert. Es gibt viel mehr darüber zu sagen, als ich heute tun kann, denn er spricht über den Schlüssel des Himmelreichs und das ist ziemlich schwierig, das ist ein heikles Thema. Ich spreche nicht darüber heute, kann nicht alles besprechen. Heute möchte ich mich ein bisschen auf die Aussage konzentrieren, dass Jesus sagt, dass er der Fels sei, auf die die Gemeinde gebaut ist. Mit anderen Worten, er sagt, man kann auf ihn bauen. Um es einfach zu sagen. Und es gibt fast kein besseres Kompliment. Das ist es, was Jesus über Petrus sagt. Man kann auf ihn bauen. Wunderschön. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus das über euch sagt? Man kann auf ihn bauen. Und ich stelle mich vor, dass ich einmal vor dem Thron Gottes stehe und Jesus seine Beurteilung über mich gibt. Was wird er sagen? Kann er sagen, dass er auf mich bauen konnte? Dass ich ein Stein war, auf den man bauen konnte? Dass ich eine Säule der Kirche war? Es gibt wenig Schöneres. Und ich strebe das an. Und ich hoffe, dass wir das allen anstreben. Aber kehren wir zur Geschichte zurück. Denn diese Geschichte geht ziemlich tief. Es setzt sich heraus, dass es viel mehr braucht als nur ein an sich sehr schönes Glaubensbekenntnis. Denn Glauben ohne Handeln ist tot. Jakobus spricht weiter darüber. Denn was bedeutete es, dass die Kirche auf ihm gebaut werden würde? Petrus wurde schließlich von Jesus die Verantwortung übertragen, sich um seine Schafe zu kümmern. Doch zuvor musste er lernen, dass er selbst versagt hatte in Gethsemane und später hat er das klar gemacht, dass alle seine gute Absichten nicht genug waren. Und das gilt auch für uns. Wir können das richtige Glaubensbekenntnis haben, aber wenn es dabei bleibt, wird es am Ende nicht genug sein. Und Joshi hat das schon auch gesagt. Jesus befasst sich mit diesen Lektionen in dieser Geschichte mit Petrus. Zunächst einmal sagte er, dass er für Petrus keinen Grund gibt, stolz zu sein. Als Petrus das gesagt hatte, ist das Erste, was Jesus sagt, das hast du nicht selbst ausgedacht. Wow. Da sagt Petrus etwas sehr Gutes und es war nicht einmal seine eigene Idee. Wow, das ist nicht so schön. Aber genau das ist der Punkt. Wenn es seine eigene Idee gewesen wäre, hätte es keinen Wert gehabt. Wenn Gott in uns am Werk ist, können wir aufgebaut werden. Es gibt hier einen Widerspruch, auf den wir weiter später zurückkommen werden. Sobald man von sich wegschaut, dann bekommt man Ehre und Wert. Wir möchten gerne für etwas gelobt werden, dass es unsere Idee war, dass wir etwas Gutes gemacht haben, dass wir es selbst tun. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wenn Gott der Inspirator ist, wenn es nicht von uns kommt, dann geschieht etwas Besonderes. Und dann, um es ganz unverblümt zu sagen, wird Jesus richtig begeistert. Das war nicht deine eigene Idee. Das war Gott. Und wenn Gott in uns an der Arbeit ist, dann passiert etwas. Und das fordert mich heraus. Kommen meine Worte von Gott? Ist mein Glaubensbekenntnis wirklich von Gott inspiriert? Ist diese Predigt von Gott inspiriert? Oder sind es hauptsächlich meine eigenen Ideen? Gott will seine Ideen in uns hineinlegen. Er will uns benutzen, um etwas von sich selbst zu zeigen in uns. Er möchte sein Wissen in mich hineinlegen. Aber da müssen wir auch offen dafür sein. Hören wir Gott auf diese Weise? Und wenn wir das tun, dann kann Gott auf uns bauen. Ja, man kann ein bisschen weitergehen, glaube ich, auf das Bildschirm. Dann geht es nicht mehr um mich. Ja, die Kirche ist auf Menschen aufgebaut, die Jesus als den Messias, als das Ebenbild Gottes sehen. Petrus wird dann eine unglaubliche Autorität gegeben. Er bekommt die Schlüssel des Himmels. Aber es ist eine abgeleitete Autorität. Sie kommt von Jesus. Ihm werden die Schlüssel zum Königreich gegeben, weil er erkennt, dass Jesus derjenige ist, der die ganze Macht hat. Sie wird auf der Grundlage gegeben, der Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist. Er ist derjenige, auf dem alles gebaut wird. Jesus ist ja der Eckstein. Und Petrus selbst sagt das weiter in Apostelgeschichte, wenn er über Jesus redet. Jesus ist der Eckstein. So, ja, Petrus ist da. Er ist ein Fels, auf dem die Gemeinde gebaut werden kann. Aber Jesus ist der Eckstein. Jesus ist Herr. Und das bedeutet, dass man ihm in alles gehorchen muss. Das heißt, er ist das Vorbild für alles, was wir tun. Und ja, es ist ziemlich leicht, das zu sagen, diese Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass wir sind hier in der Kirche und ich denke, allen hier werden sagen, dass Jesus der Herr ist. dass er unser Vorbild ist. Ja, kein Problem. Aber ist das auch in der Praxis so? Tun wir wirklich, was Gott von uns verlangt? Und das fragt etwas mehr. So, das nächste Punkt, so es geht um Jesus. Jetzt gehen wir nach das zweite Teil von dieser Geschichte, wo Jesus weiter mit Petrus geht und er redet von seinen Leiden und Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist etwas, das Jesus dann verlangt. Dieser erste Teil der Geschichte gab es diese klare Lektion. Jesus ist die Grundlage. Sobald dieses Fundament gelegt ist, muss man weiter. Und Jesus macht sich daran, seinen Jüngern zu erklären, was es bedeutet, dass er der Messias ist. Was meint das? Und er sagt, dass er leiden muss. Es ist völlig anders, als was die Jünger erwartet hatten. Er sagt, dass er sterben muss. Der glorreiche Messias entpuppt sich als ein leidender König. Und wir sehen hier, dass der Ruhm für Jesus durch Selbstverleugnung kommt. Sein Reich beruht nicht auf dem Sieg durch Macht, sondern durch Tod und Leiden. Das Reich Jesu ist so völlig anders als der Reich der Welt, wo Macht und Selbstrealisation und so weiter das Wichtige ist. Und ja, die Jünger konnten nicht so viel damit anfangen. Sie verstanden es nicht, konnten nichts damit. Und später stellt sich heraus, dass die Worte Jesu über sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgegangen sind. Sie hatte nichts gehört von Auferstehung und so weiter. Hatte nichts verstanden. Es war total anders, als sie erwartet hatten. Petrus geht noch weiter. Er hört alles an und beschließt dann, dass das nicht sein kann. In dieser Geschichte sagt er, okay, das geht nicht. Was Jesus hier sagt, ist einfach nicht richtig. Petrus, der Fels, ja, der Stein, freut sich also so sehr über das Kompliment von Jesus, dass er stolz geworden ist. Er glaubt, dass er alles im Griff hat und tadelt Jesus. Ziemlich stark. Eigentlich ist das unfassbar. Er, der Jünger, sagt dem Meister, dass er sich irrt. Das tut man nicht. Und es ist noch unglaubiger, wenn man bedenkt, dass Petrus gerade gesagt hat, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Jesus ist der König der Könige. Und nun sagt Jesus in gewisser Weise Gott selbst, dass er sich irrt. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Aber oft tun wir dasselbe. Wir denken oft, dass wir es besser wissen als Gott. Wir beklagen uns über das, was uns passiert. Wir sagen Gott, das geht so nicht. Unfassbar, aber wir machen es. Wir nehmen Gottes Beispiel oft kaum ernst. Ja, in unsere Worte, aber in Praxis oft nicht. Auch ich bin oft in erster Linie damit beschäftigt, mich selbst aufzubauen. Ich habe gerade ein Buch gelesen diese Woche, das darüber geht, dass die meisten Pastoren eine Vision haben für Erweckung, für Wachstum, für Erfolg. Alles Schöne. Und fast niemand hat eine Vision für Gott zu leiden. Aber Jesus und die Propheten taten genau das. Ja, wir suchen das Reich Gottes, aber so, dass wir selbst erfolgreich sind. Und Jesus, wenn Petrus das macht, reagiert sehr scharf. Nächster Punkt. Dadurch, dass er seine eigenen Ideen verfolgt und Jesus sagt, jetzt kommt es nicht von Gott, jetzt ist das deine eigene Idee, das ist menschlich, sagt er, du bist von ein Stolperstein. Er ist von einem Moment auf anderen ein Stolperstein geworden, worüber man fallen kann. Er probiert, Jesus zu stolpern lassen. Sobald Petrus auf sich selbst vertraut und das Leiden ablehnt, geht alles schief. Und Jesus geht hart mit Petrus ins Gericht. Er weist ihn und uns darauf hin, dass die Nachfolge Jesu bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Dass es bedeutet, sein Leben zu verlieren. Das ist die einzige Möglichkeit, das Leben zu behalten. Damit fordert er uns heraus. Sind wir bereit, uns selbst beiseite zu stellen, zu leiden? Denn das ist der einzige Weg, Jesus wirklich zu folgen. Und ja, da fragt man sich, wie sieht das in der Praxis aus? Ich denke, dass es bedeutet, dass wir jederzeit bereit sind, alles für Gott aufzugeben. Wenn Gott mich bittet, etwas zu tun, bin ich dann bereit, mein Zuhause aufzugeben? Zum Beispiel nicht mehr in der Nähe der Kinder zu leben. Oder jemanden in mein Haus aufzunehmen, den ich nicht mag. Bin ich das bereit zu tun? Sind wir wirklich bereit zu leiden für Jesus in alles? Das geht auch um die ziemlich kleinen Dinge oft, wo wir das Wohlbefinden der anderen über unsere eigene Wohlbefinden stellen. Das müssen wir dann jeden Tag wieder üben. Und ich finde das oft schwierig, weil ich mich selbst suche oft. Das ist so menschlich. Wir sind oft wie Petrus. Ja, wir haben diese Glaubensbekenntnis, wir wissen es theoretisch, aber das in die Praxis umzusetzen, ist ziemlich schwierig. Und Gott will das in uns ändern. Er ruft uns auf, uns selbst zu verleugnen. So, wir kommen jetzt fast am Ende. Der biblische Abschnitt schließt mit der Tatsache, dass Jesus in strahlender Herrlichkeit kommen wird und dass er jeden nach seinen Taten belohnen wird. Dann wird das Leiden vorbei sein. Und er wird in Macht und Majestät kommen. Die Ehre kommt. Das Königreich Gottes kommt. Ehre und Ruhm stehen vor, aber es geht durch Leiden hindurch, auch für uns. Ja, er wird uns nach unseren Taten belohnen. Glauben und Taten zusammen. Und dann werden alle Tränen abgewischt. Dann ist das Leiden vorbei und werden alle Verheißungen erfüllt. Zu Beginn meiner Predigt habe ich über den Moment gesprochen, in dem ich vor Gottes Thron stehe und vielleicht lege ich vor ihm, weiß nicht. Und meine Hoffnung ist, dass er dann sagen kann, gut gemacht. Aber damit das Wirklichkeit werden kann, bittet Gott mich jetzt, mein Kreuz auf mich zu nehmen und ihm zu folgen. Und das ist mein Gebet für uns allen. Die Herrlichkeit kommt durch Opferbereitschaft und dadurch, dass man sich nicht nur bekennt, dass er der Herr ist, sondern es auch in die Tat umsetzt. Und wenn wir das tun, kann Gott auf uns bauen. Dann werden wir nicht zu einem Stolperstein, aber zu einem Stein, auf dem gebaut kann werden. Dann werden wir ein Stein, auf dem die Kirche hier in Kandern gebaut werden kann. Das ist mein Gebet für uns alle. Amen.